Ich möchte beten. Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen, aber nicht lieben, dass wir es hören, aber nicht tun, dass wir ihm glauben und ihm nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Einleitung zur heutigen Predigt liegt auf der Hand. Weihnachten liegt für diesmal hinter uns. In unserem Haus gibt es noch eine Diskussion, wann wir den Baum abschmücken, aber die meiste Weihnachtsdeko liegt wieder in der ein oder anderen Kiste. Und nach den Festtagen wird in unserem Haus ab morgen Schulbeginn wieder so etwas wie Alltag einziehen. Der heutige Predigttext zwingt uns auch, nach Weihnachten nach vorne zu blicken. Wie ging es weiter mit Jesus und wie geht es weiter mit uns? Unser Text steht in Matthäus 3. Das Matthäusevangelium beginnt in Kapitel 1 mit einem Stammbaum und dem Bericht von Jesu Kommen in diese Welt. Wenige Kernsätze möchte ich nennen. Matthäus macht deutlich, wer Jesus ist und was Jesus in dieser Welt eigentlich soll. Da heißt es, Matthäus 1,18, die Geburt Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef will Maria verlassen, bleibt aber und bekommt dann vom Boten Gottes folgendes Wort über diesen Jesus zu hören. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dann geht die Geschichte weiter. Matthäus 2 berichtet vom Besuch der Sterndeuter aus dem Osten, der Bedrohung des Lebens Jesu durch Herodes und Gottes wundersame Errettung. Das ist der Weihnachtstext bei Matthäus. Und dann macht das Evangelium nach Matthäus eine Pause. Schweigt über 25 Jahre hinweg, bis das Evangelium in Kapitel 3 mit dem Bericht vom Auftreten von Johannes dem Täufer neu einsetzt. Johannes, sozusagen der letzte in der Reihe der alttestamentlichen Propheten, der Wiedergänger des Elia, tritt auf und ruft zur Buße und zur Umkehr. Wenige Verse aus Matthäus 3. Johannes der Täufer predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan. Und sie ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und dann predigt Johannes harte Worte. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Die eigentliche Mission des Johannes aber ist der Hinweis auf Christus. Johannes predigt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, ja, aber der, der nach mir kommt, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und an dieser Stelle setzt jetzt unser Predigttext ein. Am Anfang der Wirksamkeit Jesu steht nicht das große Wunder, die große Rede, die große Tat. Es ist kein Text, wie wir ihn gerne hätten, einer, der uns sofort entgegenspringt mit einem Wort des Trostes oder mit einer Aufforderung, das musst du machen. Dieser Text ist aufs erste Lesen auch nicht sehr ermutigend. Das ist ja oft unsere Erwartung an das Wort Gottes, dass es mich anspricht, dass es mir direkt etwas zu sagen hat. Dieser Text will etwas anderes. Es ist so, als ob würde Gott mit diesem Text sagen, lass mich doch erst mal über mich reden. Lass mich doch erst mal zu Wort kommen. Es geht gar nicht gleich darum, was du tust, sondern erst einmal wahrzunehmen, was passiert. Wenn wir einen Menschen, den wir mögen, kennenlernen wollen, müssen wir wissen, wo kommst du her, was macht dich aus, was hat dich geprägt, was hat dich bestimmt, wie ging's in deinem Leben los? Und Gottes Wort hält uns Christus so vor Augen. Wir müssen diesen Christus erstmal gut verstehen, ehe wir ihm folgen. Matthäus macht seine Mission klar, der wird sein Volk retten von den Sünden. Und jetzt steigt Matthäus ein und berichtet uns von der Taufe Jesu. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 3 ab Vers 12. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Und Jesus antwortete und spricht zu ihm, lass es jetzt zu. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und er ließ Johannes es zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die ersten Verse befremden. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Jesus tritt auf und will sich taufen lassen. Warum? War Jesus nicht sündlos? Und wenn die Johannestaufe eine Taufe der Buße und der Umkehr ist, hat Jesus das nötig? Die Kirchengeschichte hat früh erkannt, dass dieser Vers nicht einfach ist. Und alle unsere Gedanken, die wir uns jetzt machen könnten, ob richtig oder falsch, die haben sich schon viele vor uns gemacht. Ein Beispiel für eine frühe Deutung, der Kirchenvater Chrysostomus sagt, das Untertauchen und Auftauchen Jesu sind Bild für Abstieg in die Hölle und Auferstehung. Da ist das ganze Leben, die ganze Mission Jesu, Kreuzigung und Auferstehung schon vorweggenommen. Jesu Taufe, das ist sperrig und auch Johannes wehrt sich erstmal. Johannes wehrt ihm und spricht, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Johannes will Jesus davon abhalten, sich von ihm taufen zu lassen. Er redet auf ihn ein, sicher mehrfach. Er argumentiert theologisch, ja fast schon kirchenrechtlich. Ich müsste doch von dir getauft werden. Johannes weiß, ich bin doch der Sünder. Jesus müsste mich freisprechen. Und Jesus hat doch die größere Würde. Woher weiß Johannes das alles? Zum einen kennt Johannes den Jesus. Sie sind entfernt miteinander verwandt. Johannes kennt seine eigene Geburtsgeschichte und die des Christus. Und zum anderen ist Johannes von Mutterleib an erfüllt mit dem Geist. So schreibt es der Evangelist Lukas. Gott leitet ihn, Gott beauftragt ihn, Gott sendet ihn. Er hat schon im Mutterleib gestrampelt, als die schwangere Maria seine Mutter besucht hat. Johannes weiß, wer dieser Christus ist. Und dennoch wehrt er sich gegen diesen Taufwunsch Jesu. Aber Jesus beharrt auf seiner Taufe. Jesus antwortet und spricht zu ihm, lass es zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann ließ Johannes ihn machen. Dann ließ er es ihm zu. Jesus sagt zu Johannes, lass es jetzt zu. Das ist nicht ein, lass mich jetzt in Ruhe mit deinen Fragen, sondern das ist ein sehr souveränes, Johannes, ziehe du jetzt bitte deinen Einwand zurück. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, da muss es so sein. Später wirst du recht haben, da wird Johannes nicht mehr taufen, da wird die Taufe des Johannes abgelöst werden durch die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber jetzt muss es so sein. Und Jesus nimmt Johannes mit in seine Sendung hinein. Wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Auch wenn Johannes um den großen Abstand zu Jesus weiß, beide zusammen läuten jetzt das messianische Zeitalter ein. Johannes, der vorausgeht, und Christus, der kommt. Jesus sagt zu Johannes, wir beide wollen umfassend mit dem, was wir tun, die Forderung Gottes an uns erfüllen. Und wir wollen mit dem, was wir tun, Gott gefallen. Und wenn es so sein soll, dann taufe du mich. Und Johannes ordnet sich dem Willen Jesu und er lässt es zu und er tauft Jesus. Und damit wird die angemessene Haltung ausgedrückt und die ganze Geschichte wird dem Leser des Evangeliums zum Lehrstück. So wie Johannes kommen wir mit dem Aber Jesus, nee, so nicht. Und es ist doch gefordert zu tun, was er sagt. So einfach ist das. Hören und tun. Jesus zuhören und ihm nachfolgen. Seine Worte hören und tun. Jesus lässt sich taufen, weil es dem Willen Gottes entspricht. Und um eine Spur für die Bedeutung dieser Taufe zu legen, hier einige kurze Bemerkungen. Jesus schließt sich hier den Israeliten an, die sich von Johannes taufen lassen und sich Gott neu zuwenden. Jesus entzieht sich der Gemeinschaft der Sünder nicht. Später wird er mit ihnen am Tisch sitzen. Hier beginnt sein Weg, die Schuld der vielen auf sich zu nehmen und zu tragen. Er entzieht sich diesem Weg und diesem Auftrag nicht, der ihn am Ende ans Kreuz führen wird. Jesus will seine Taufe, weil es die öffentliche Bestätigung für sein Amt und seinen Auftrag ist. Johannes lässt es zu und tauft Jesus. Die eigentliche Taufhandlung wird dann gar nicht berichtet, aber der Text geht weiter. Als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Sofort danach, als er getauft war, passieren also drei Dinge. Der Himmel tut sich auf, der Geist Gottes kommt herab und auf Christus und eine Stimme aus dem Himmel spricht. Drei Wunder und alle überladen mit Bezügen zu anderen Texten aus dem Alten Testament, zu Begebenheiten und Ereignissen, die wir hier nur kurz anreißen können. Aber es hilft uns, diesen Text so zu verstehen, wie er für die ersten Leser gemeint war. Vers 17, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Der Himmel wird geöffnet. Von wem? Von Gott selbst. Der geöffnete Himmel, der Blick in den Thronsaal Gottes, der findet sich im Alten Testament bei den Berufungsgeschichten der Propheten. Als Beispiel Hesekiel 1, als ich berufen wurde, tat sich der Himmel auf und ich sah die Erscheinungen Gottes. Viele sehen den Himmel offen, Hesekiel, Jesaja, der Märtyrer Stephanus, der zu den Heiden gesandte Petrus, der Seher Johannes in der Offenbarung. Sie alle sehen den Himmel offen. Und aus diesem offenen Himmel heraus spricht Gott, beauftragt Gott und sendet Gott. Jesu Taufe ist seine Beauftragung. Jesus ist von Geburt an der Messias. Aber jetzt beginnt die öffentliche Wirksamkeit. Jetzt tritt er, der von Gott gesandte Messias, vor die Welt. Und ein zweites passiert. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Im Alten Testament ist dem Messias eine Geistbegabung verheißen. Das wissen die Leser des Matthäusevangeliums. Darum berichtet Matthäus das hier. Ein Beispiel, eine Voraussage aus dem Alten Testament, Jesaja 11, auf ihm, auf dem, dem Gott senden wird, wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Man kann dieses Wissen an einer anderen Stelle schön sehen. Als Jesus seine Antrittspredigt hält, zitiert er das und sagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Gott hat mich gesalbt, Gott hat mich gesandt. Es ist Jesu Befähigung und Begabung. Und Gott rüstet aus, Gott rüstet sichtbar zu. Es ist die Bestätigung Gottes, ich möchte diesen Christus, meinen Sohn, in dieser Mission haben. Ich möchte sein Auftreten, ich möchte seinen Weg, ich möchte mich in ihm erkennbar machen. Die Taube spielt keine große Rolle. Sie ist ein Bild, das Matthäus aus der jüdischen Tradition übernimmt. Vielleicht spielt er ein bisschen auf die Taube in der Noah-Geschichte an. Es bleibt ein Bild, wie eine Taube. Es flog keine Taube umher. Aber was ist? Der Geist bleibt auf Christus. Das ist theologisch, innertrinitarisch, innerhalb der Trinität durchaus spannend. Christus vom Geist gezeugt, ist erfüllt von dem Geist, der vom Vater ausgeht. Alles, was Christus ist und alles, was Christus tut, ist Gottes Handeln, ist Gottes Wesen in dieser Welt. Gott ist selbst in Christus. Und Christus kann sagen, ich und der Vater sind eins. Und das Ganze kriegt hier in diesem Taufgeschehen seine öffentliche Bestätigung. Das, was schon längst ist, wird für alle sichtbar. Und dann kommt Gottes Wort dazu. Gottes Stimme spricht. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieser Satz findet sich in den Evangelien immer an zwei Stellen. Bei der Taufe Jesu und in der Geschichte von der Verherrlichung Jesu, der Verklärung auf dem Berg. Und dieser Satz fordert den Leser des Evangeliums und dich und mich zum Bekenntnis. Der Hauptmann unter dem Kreuz, ein Heide, wird sagen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Und das ist eine doppelte Bewegung. Gott bekennt sich zu diesem Christus. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Und wenn der Hauptmann unterm Kreuz steht und sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, dann bin ich als Leser dieser Texte gefragt, wie halt ich's mit Christus? Schauen wir uns dieses Wort an, das ist mein Sohn. Der Vers ist ein Zitat aus Psalm 2. In diesem Psalm ist der König von Jerusalem umgeben von Feinden. Gott solidarisiert sich bedingungslos mit dem König, unter anderem mit dieser Formel. Du bist mein Sohn, ich habe dich eingesetzt. Du bist da, weil ich dich da haben will. Ich repräsentiere mich durch dich. Und dieses Motiv wird in der Taufe Jesu aufgenommen. Und gleichzeitig ist es noch viel mehr. Während der alttestamentliche König nur bildhaft von sich als dem Sohn Gottes sprechen kann, ist Christus ganz und gar und wirklich Gottes Sohn. In Christus wird wahr, was die alten Propheten vom künftigen messianischen König ankündigen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Wir haben dieses Wort in der Adventszeit gehört. Es entzieht sich letztlich unseren Denkkategorien, inwieweit genau Jesus jetzt Gottes Sohn ist. Nicht in der Art, wie die antiken Götter, die herabsteigen, nicht in der rein rechtlichen Kategorie einer Adoption. Sohn ist auch nicht nur ein bloßer Zuordnungsbegriff, sondern das ist mein geliebter Sohn, das ist eine Aussage über Ursprung und Wesen Jesu. Jesu Ursprung ist bei Gott. Er ist der aus dem Vater stammende Sohn. Und wie er es selbst sagt, ich und der Vater sind eins. Es gab und gibt in der Theologiegeschichte zu dieser Textstelle der Taufe Jesu immer wieder den Versuch, so eine Art göttliche Adoption zu belegen. Dass Jesus nur ein Mensch wäre, ganz normal von einer Frau geboren, und bei der Taufe macht Gott ihn quasi zur Gottheit, zu einem göttlichen Boten, zu einer messianischen Gestalt. Nein. Ganz zu Beginn, ja, ist einfach, na, falsch. Zu Beginn der Predigten auf die Zeugung Jesu habe ich hingewiesen, die Zeugung durch den Geist. Im Matthäusevangelium wird es bekannt. Es fand sich, dass Maria schwanger war, ehe sie mit Josef zusammenkam. Sie war schwanger von dem Heiligen Geist. Christus ist ganz Gott von Anbeginn der Zeit. Und seine Menschwerdung geschieht durch die Zeugung durch den Geist. Und diese Taufgeschichte hier ist eine Beauftragungsgeschichte und eine Bezeugungsgeschichte, aber kein Adoptionsbericht. Um es mit der frühen Kirche zu sagen, Adoption ist Ketzerei. Und weiter sagt Gott dann, das ist mein geliebter Sohn. Und das erinnert den Bibelleser an Genesis 22, Gottes Auftrag an Abraham. Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast. Und damit liegt für Jesus schon in dieser Ankündigung Gottes, das ist mein geliebter Sohn, der Leidensauftrag auf dem Tisch. Sein Tod zur Sühne steht bevor. Und Matthäus macht ab dem dritten Kapitel kein Geheimnis daraus. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und Gott, wie könnte er wider uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern gibt ihn für uns alle dahin. Gottes Liebe zu Christus. Wir denken vielleicht zu wenig über diesen Satz nach. Ein Weihnachtslied könnte uns helfen. Ich glaube, vor 4 Wochen haben wir es gesungen. Sollte uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt über alle Maßen. Gott gibt, unserem Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren. Dass Gott Christus liebt, und dass er ihn in den Tod gibt für uns, das gehört zusammen. Und dann nicht nur Gottes Liebe zu Christus, sondern auch sein Wohlgefallen an Christus. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Der Prophet Jesaja redet vom Knecht Gottes, vom Beauftragten Gottes, der der Welt das Heil bringt. Der Gottesknecht bei Jesaja ist der von Gott Geliebte, der von Gott Erwählte und der von Gott Beauftragte. Dieser Text klingt hier an und wird auf Christus übertragen. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Und damit klärt Matthäus, was die Mission dieses Christus ist. Die Leser des Matthäus-Evangeliums kennen ihren Jesaja. Uns helfe ich auf die Sprünge. Dieser Christus geht, und das entspricht dem Willen Gottes, den Weg des Leidens. In Jesaja 53 heißt es über den Gottesknecht: Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Treten wir einen Schritt zurück. Das ist Jesu Beauftragung. Es liegt für alle auf dem Tisch, wer er ist und was er für einen Weg vor sich hat. In der Taufe Jesu wird Amt und Auftrag klar. Gottes Rettung der Welt bekommt in Christus ihre Gestalt. Und dann wird es weitergehen. Wir können es ab Matthäus 4 lesen. Ich möchte mit einem anderen Gedanken schließen. Der ist ein bisschen steil, weil er gar nicht so in die Weihnachtszeit zu passen mag. Und trotzdem, Jesu Taufe zwingt uns zur Beschäftigung mit unserer Taufe. Die Taufpraxis mag damals am Jordan eine andere gewesen sein zu Jesu Zeit. Die Kirchengeschichte hat das mit sich gebracht. Erwachsenentaufe mit dem starken Bekenntnischarakter: Siehe, ich gehöre diesem Christus. Und die Kindertaufe, die wie die Beschneidung im Alten Testament verdeutlichen kann: Ich werde ohne mein Zutun in diese Beziehung mit Gott hineingestellt. Und Gott sagt mir zu, dass er mir ein gnädiger Gott sein will. Ich will nicht über Taufpraxis reden, aber über Bedeutung. Wir sind durch die Taufe unauflöslich mit diesem Christus verbunden, der hier seine Mission beginnt, von Johannes getauft wird und den ganzen Weg bis ans Kreuz geht für uns. Wir sind hineingetauft in seinen Tod, und wie wir aus dem Taufwasser herausgehoben werden, mit ihm zum ewigen Leben in sein Leben hineingenommen. Wenn ich frage, was dieser Text über Jesu Taufe mir zu sagen hat, dann aber auch dies. Er hat mir zu sagen, dass Christus in die Welt gekommen ist und mir, um uns allen Heil zu schaffen. Und meine Taufe ist das sichtbare Zeichen, dass ich in dieses Heilsgeschehen Gottes hineingenommen bin. Ich bin nicht einer, der außen daneben steht und sagt: Oh, Taufe Jesu, ganz interessant und ganz spannend. Sondern meine eigene Taufe zwingt mich in dieses Geschehen und verbindet mich mit Christus. Ich halte keine zweite Predigt zu diesem Thema, sondern ich entlasse Sie zur Beschäftigung mit der eigenen Taufe gleich ins nächste gemeinsame Lied. Aber ich lese noch ein paar Verse aus dem Römerbrief, aus Römer 6. Ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso führen wir ab jetzt ein neues Leben. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir auch in der Auferstehung gleich mit ihm sein. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Die Taufe ist das Zeichen unserer unauflöslichen Verbindung mit Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und jetzt singen wir aus dem Lied Nummer 200.